Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das schwere Erdbeben in Japan erschüttert die Welt. In einer Kaskade des Schreckens löste das Beben mit einer Stärke von 8,9 einen verheerenden Tsunami aus und katastrophale Unfälle in bisher 4 Atomreaktoren des Kraftwerks Fukushima. Angesichts der dramatischen Ereignisse gerät der Glaube an die Sicherheit der Nukleartechnologie ins Wanken. Auch in der Schweiz. Da hat der Bundesrat Anfangswoche die Prüfung sämtlicher Gesuche zum Bau neuer Atomkraftwerke sistiert. Wie sicher können Atomanlagen sein? Und wie viel Gefahr ist dem Menschen zumutbar? Darüber diskutieren in der Sendung Kontext jetzt live Domenico Giardini, Erdbebenforscher an der ETH Zürich und Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes, Ralf Schulz, Chef der Abteilung Sicherheitsanalysen beim Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, sowie Christian Küppers, Experte für Nukleartechnik beim Öko-Institut Darmstadt und Mitglied der Deutschen Strahlenschutzkommission. Die Fragen stellt Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Wir haben es gehört, die Situation in Japan entwickelt sich wirklich dramatisch, dauernd neue Horrorbotschaften sozusagen. Das Bedürfnis der Öffentlichkeit ist groß nach Aufklärung und entsprechend gefragt sind Experten. Das ist auch der Grund, weshalb zwei unserer Diskussionsteilnehmer nicht hier im Studio sein können. Das sind Ralf Schulz, Sicherheitsanalytiker beim Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI. Er ist am Telefon, genauso wie auch Christian Küppers vom Öko-Institut Darmstadt. Christian Küppers, meine erste Frage würde ich gern gerade an Sie richten. Sie alle natürlich, verfolgen die Situation in Japan dauernd. Wir haben jetzt auch die Nachrichten gehört. Sie jetzt als Nukleartechnologe, als Spezialist für Nuklearanlagen und auch Strahlenschutz. Wie ist die Situation in Ihren Augen? Was präsentiert sich da für ein Bild?
Ja, wir haben also das Problem, dass gleich mehrere Reaktoren, also es sind ja 4 Stück, die massive Probleme haben, gleichzeitig an einem Standort betroffen sind von einer schweren Einwirkung. Das Grundproblem in der Reaktorsicherheit ist ja immer schon, dass man einen Reaktor zwar abschalten kann, so dass er keinen Strom erzeugt und keine Spaltung stattfindet, aber man immer weiter kühlen muss, auch über viele Wochen. Nachdem diese Kühlsysteme also alle ausgefallen sind, hat es hier massive Probleme gegeben. Sie kommen auch nicht so richtig in Gang. Also sehr viele Details bekommt man hier in Deutschland, wie in der Schweiz wahrscheinlich auch, ja nicht zu hören. Aber man weiß, es gibt Probleme zu kühlen und man muss auch die nächsten Tage immer weiter kühlen. Wenn die Kühlung ausfällt, dann können sehr viele radioaktive Stoffe freigesetzt werden. Wir haben jetzt mitbekommen, es wird mal mehr, mal weniger freigesetzt, dann brennt es mal wieder, dann sind noch Brennelementlagerbecken betroffen. Also es ist eine sehr komplizierte Situation und sie ist noch lange nicht durchgestanden, aber bisher ist die richtig große Freisetzung von radioaktiven Stoffen ausgeblieben. Je länger das der Fall ist, umso günstiger ist es auch, weil ja zum Beispiel Jod 131 mit 8 Tagen Halbwertszeit jeden Tag auch etwas weiter abklingt und weniger freigesetzt werden kann. Gegenüber gestern haben wir heute auch die wieder günstigere Situation, dass wenn große Freisetzungen kommen, sie auf den Pazifik hinaus gelangen und damit nicht mehr Tokio direkt bedroht ist.
Bei mir hier am Tisch ist Domenico Giardini. Er ist der Leiter des Schweizer Erdbebendienstes. Domenico Giardini, als Sie am Freitagmorgen von diesem Erdbeben und dann vom Tsunami gehört haben, haben Sie da als Erdbebenspezialist zuerst mal ans Beben gedacht und wie stark das ist und wie und was da wohl passiert ist? Oder sind Ihnen da die AKWs in Japan schon durch den Kopf gegangen?
Wenn eine so große Beben kommt, man denkt sofort an das ganze Szenario. Das heißt, wir probieren schon vom Anfang zu sagen, so unsere Behörden hier in der Schweiz, wie viele Leute betroffen sind und welche die Konsequenzen können sein. Das heißt, so dass die DESA kann schon ihre Rettungskette aktivieren. Wir haben speziell in Japan auf der AKW auch gedacht, weil das ist nicht das erste Mal, dass etwas passiert. In 2007, vor 4 Jahren an der Westküste von Japan, auch eine große Beben, nicht so gewaltig wie hier, aber auch eine große Beben, hat die größte Kernanlagen von Japan beschädigt. Das ist die Kashimasaki Kariwa. Dort waren 9 Reaktoren involviert, davon 7 sind immer von dem Netz
bis heute
und davon sehr wahrscheinlich 5 müssen ersetzt werden. In 2008 gab noch einen anderen Unfall, eine kleine Beben in der Mitte von Japan, aber mit sehr hoher Beschleunigung am Boden, hat auch dort eine Kernanlage nur leicht beschädigt und dieser Reaktor ist auch von der Netz weggenommen. So, wir hatten immer diese Idee jetzt, dass diese Kernanlagen, die Kerne selbst wurden nie beschädigt, aber die Kernanlagen hatten Probleme. So, wir haben auch dieses Mal gedacht, was würde dann passieren.
Ja, also Sie haben auch das große Ganze sozusagen im Kopf. Ralf Schulz, Sie sind bei der Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI zuständig für Sicherheitsanalysen. Das ist sozusagen Ihr tägliches Brot. Haben Sie jetzt in den letzten Tagen auch ein bisschen Ihr eigenes Handwerk in Frage stellen müssen?
Ja, vielleicht zunächst. Also ich bin sicher bestürzt, was die Ereignisse da in Japan betrifft, der schwere Unfall. Und auch wir verfolgen die Ereignisse laufend und ich teile auch die Einschätzung von Herrn Küppers. Zweifel an Sicherheitsanalysen bestehen für mich nicht, denn diese Analysen zeigen ja gerade, dass solche Ereignisse möglich sind.
Wir werden dann darauf zurückkommen, weshalb dann trotzdem solche Schäden entstehen können. Ich möchte Sie zuerst mal noch fragen, Ralf Schulz. Jetzt haben wir zumindest in einem Reaktor ist sicher eine partielle Kernschmelze in Gang, vermutlich auch in einem zweiten und dritten. Wenn diese Kerne schmelzen, diese radioaktiven Kerne, das ist sehr gefährlich, das wissen wir, das haben wir gehört. Was kann man da eigentlich noch tun?
Gut, Herr Küppers hat es schon gesagt, ich meine, das A und O hier ist Kühlung. Diese Kerne müssen laufend gekühlt werden.
In Harrisburg ist das ja damals gelungen, 1979 in den USA.
Ja, auch die Voraussetzungen waren da insgesamt wesentlich besser eigentlich. Da stand Strom zur Verfügung und so weiter. In Japan scheint das Problem ja auch die fehlende Infrastruktur zurzeit zu sein. Also sie haben einfach Mühe, Wasser und Strom in diese Anlage zu bekommen. Also nochmal, Kühlung ist hier das A und O. Und wenn diese Kühlung unterbrochen wird, dann ist natürlich in der Tat eventuell mit dem Versagen vom Reaktordruckbehälter und auch vom Containment, also dem Sicherheitseinschluss, zu rechnen.
Aber wie kann man denn kühlen? Also es wird ja geflutet, zum Teil mit Meerwasser, aber so der Laie denkt auch, ja, warum fliegen die jetzt zum Beispiel nicht mit Helikoptern drüber und spritzen da Wasser runter? Was kann man da alles machen, wenn man auf dem Landweg nicht hin kann?
Okay, was momentan gemacht wird, die Reaktoren sind ja, soweit wir das sehen, drucklos und werden bespießen mit Seewasser, mit mobilem Equipment. Das sind vermutlich Feuerlöschpumpen, mit denen man da einspeist. Das ist sicher eine sehr gute Maßnahme, die man treffen kann.
Aber trotzdem, offenbar genügt es ja nicht. Es wird immer wieder heiß, explodiert auch.
Gut, wir müssen unterscheiden. Wir haben momentan mehrere Probleme. Wir haben die Reaktoren selber, die gekühlt werden mit Meerwasser, wie gesagt. Und wir haben vor allem aber auch die Brennelementbecken bei den Units 4 bis 6. Mhm. Oder? Da sind die Brennstäbe gelagert, oben unter dem Dach des Reaktorgebäudes sozusagen. Und die haben zu wenig Kühlung erfahren offensichtlich und heizen sich immer mehr auf. Und es werden momentan soweit wir wissen, Maßnahmen getroffen, da eine Kühlung vorzunehmen. Es wurde was mit Hubschraubern versucht. Ich weiß nicht genau. Wir haben generell das Problem auch ein bisschen mit den Informationen. Es wäre ein probates Mittel unter Umständen, dort mit dem Hubschrauber Wasser einzubringen. Dazu müssten natürlich wahrscheinlich Teile des Dachs entfernt werden. Aber ich will hier auch nicht zu viel spekulieren. Ein Problem schien bisher auch zu sein, man hat eine begrenzte Menge an Meerwasser und man musste immer die Entscheidung treffen, kühlen wir jetzt die Reaktoren oder kühlen wir die Brennelemente?
Also es ist einfach auch die schiere Menge, die ganze Situation natürlich jetzt noch zusätzlich schwierig macht.
Natürlich, ja. Und dann haben wir noch das Problem einer recht hohen Strahlenbelastung in der Anlage, sodass also auch nur erschwert dort gearbeitet werden kann.
Genau, mittlerweile sind ja wieder Leute da. Zwischenzeitlich wurden sie abgezogen. Christian Küppers, ich habe eine Frage. Wenn man da so zuhört, denkt man ja, also der Begriff oder der Name Tschernobyl, der ist halt einfach immer präsent. Man hört dann aber immer von Experten, nein, das ist kein Tschernobyl. Können Sie uns erklären, wann wird denn dieses Fukushima oder wann würde, was wir nicht hoffen wollen, wann würde dieses Fukushima zu einem Tschernobyl?
Also der Unfallablauf in Tschernobyl ist ein ganz anderer gewesen, also eigentlich auch ein sehr untypischer für Kernschmelzunfälle, wie man sie sich normalerweise in Sicherheitsanalysen vorstellt. Es hat durch Bedienungsfehler eine zu große Leistungserzeugung im Reaktor gegeben und dadurch ist er explodiert. Das ist also alles sehr schnell vor sich gegangen, während hier ja die Reaktoren abgeschaltet sind von Anfang an, aber immer noch die Nachwärme abgeführt werden muss. Das heißt, es gibt hier einen, wenn dann einen sehr langsamen Prozess, wie der Kern aufschmilzt und es ist dann keine explosionsartige, kein explosionsartiger Vorgang. Nur wenn der Kern geschmolzen ist, dann schließt sich als Schmelze den Reaktordruckbehälter durchdringen kann, auch den Sicherheitsbehälter, dann können auch wieder explosionsartige, in Gänsefüßchen, Vorgänge eintreten, also durch Wechselwirkungen mit Wasser, mit Betonstrukturen und so weiter. Das ist aber was ganz anderes als die Explosion in Tschernobyl. Also es ist hier eher das, was man sich immer unter einem Kernschmelzen so vorgestellt hat. Die Kühlung fällt aus, der Reaktor wird immer heißer und irgendwann hat man eine große Masse von Kernbrennstoff, die als Flüssigkeit vorliegt und sich dann ihren Weg durch die umgebenden Strukturen bahnen kann.
Das heißt, es ist nicht nur eine psychologische Scheu, von Tschernobyl zu sprechen. Oder zu vergleichen mit Tschernobyl?
Ja, also wenn man etwas vergleichen kann, dann kann man eigentlich nur die Folgen vergleichen. Und wie groß sie jetzt in Japan sein werden letztendlich, das wissen wir noch nicht. Es könnte noch eine große Freisetzung geben. Es kann aber auch sein, dass diese Freisetzung einfach, weil jetzt die Vorgänge ja auch schon langsamer verlaufen, also die Wärmeentwicklung ist nicht mehr so groß wie noch vor 4 Tagen, man hat dann auch mehr Zeit, um irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Also Kühlung kann länger ausfallen, ohne dass sie katastrophale Folgen dadurch bekommen. Also es kann durchaus sein, dass hier deutlich weniger an radioaktiven Stoffen letztendlich freigesetzt wird, wie damals in Tschernobyl.
Domenico Ciardini, Sie sind Erdbebenfachmann. Sie haben auch schon begonnen, damit Daten anzuschauen von diesem Beben. Was hat dieses Beben außer seiner Stärke denn Besonderes? Was zeichnet dieses Beben aus?
Ja, der Beben selbst war natürlich eine riesige Beben. Magnitude 9 bekommen wir ja jede 10 Jahre auf der Erde, normalerweise in den pazifischen Gebieten. So, der Beben selbst war nicht eine Überraschung. Unsere japanischen Kollegen hatten als maximale Magnitude in diesen Gebieten nicht eine 9, eine kleinere Beben, 8,2, 8,4, in den verschiedenen Modellen. So, das war ein bisschen größer als erwartet, aber das
selbst war... Was ein großer Unterschied ist, muss man sagen.
Nicht so groß. Der große Unterschied war der Tsunami.
Okay.
Wenn ein Beben so groß ist, hat so viel Energie und er ist unter Wasser, das heißt, er hat einen riesigen Tsunami. So, der Tsunami war viel größer, als man würde erwarten. Und die Erschütterung von der Beben selbst waren nicht so groß am Land, waren wie erwartet, das heißt, was in den Baunormen oder auf die Kernanlagen geschützt sein sollte. Und wir haben nicht so viele Schäden von der Erdbeben selbst gesehen. Das heißt, alle die Schäden sind wirklich an der Küste. Sobald man geht drinnen in der Küste, 2-3 Kilometer, sind keine Schäden mehr, weil die großen Schäden sind von der Tsunami.
Das ist schon eine Frage, die ich noch habe, vielleicht an Sie, Herr Schulz, Sie als Sicherheitsanalytiker. Man staut doch schon einigermaßen, man merkt, es ist vermutlich der Tsunami, der das Schlimmste war an diesem Erdbeben, nicht mal das Beben selber. Warum hat ein Land wie Japan, das ja an Tsunamis gewöhnt ist, das Wort ist auch ein japanisches Wort, wohl nicht zufällig, warum ist dieser Tsunami offenbar oder die Tsunami-Gefahr im Zusammenhang mit Erdbeben offenbar vollkommen unterschätzt worden?
Das kann ich Ihnen nicht letztendlich beantworten, weil ich nicht genau weiß, welche Gefährdungsannahmen der Auslegung dieser Anlage letztendlich zugrunde gelegt wurden. Aber es sieht so aus, als hätte man in der Tat diesen Tsunami so nicht erwartet in der Auslegung.
Ja, ich kann vielleicht etwas addieren hier. Japan hat eine große Tradition für Schutz von Tsunami. Alle die Dörfer oder Hafen in der Nordküste sind alle durch riesige Wände geschützt. Es ist einfach, dass diese Schütze sind normalerweise für Tsunami, die kommen von weiter weg und nicht die lokale Tsunami. Und dieses Mal, der Tsunami war einfach größer, als was erwartet war. Und mit einer Wand, ist einfach eine Wand. Wenn die Welle größer ist, dass es wird, wir haben das im Fernsehen, es wird einfach eintreten. Und von was wir jetzt wissen von den Kollegen in Japan, das war auch das Problem mit den Fukushima-Kernanlagen. Das heißt, das Diesel, das für die Notfallkühlsystem nötig ist, war nicht geschützt von den Wellen. Die große Tank von Diesel war draußen von den geschützten Gebieten und es wurde von den Wellen weggerissen und sie hatten nur 10 Stunden von Notfallkühlung. Danach sie hatten sie keine Möglichkeit mehr.
Herr Küppers, was meinen Sie dazu? Wie erklären Sie sich, dass eben zum Beispiel diese Generatoren nicht weiter oben waren? Dass, ja, auch wenn ein hoher Tsunami kommt.
Ja, das ist natürlich ein Auslegungsfehler. Wenn man diese Situation nicht einkalkuliert hat, dann ist es letztendlich immer so in der Kerntechnik, wenn man eine Situation so nicht vorausgesehen hat, dann denkt man auch nicht daran, sich dagegen zu schützen, dann ist man zufrieden, wenn man eine hohe Anzahl von Dieselgeneratoren da stehen hat, also eine hohe Redundanz hat, viel mehr als man eigentlich bräuchte. Man hat einen Vorrat von Treibstoff für diese Aggregate und ja, wenn man da nicht daran gedacht hat, diesen Vorrat auch ausreichend zu schützen, dann hat man ein Problem, wenn er durch so ein Ereignis ausfällt. Aber gut.
Ja, der Schutz des Tsunami vor dem Tsunami ist natürlich ein Punkt, dann aber auch die Zerstörung, die ein Tsunami eben hinterlassen kann, dass eben die ganze Infrastruktur weiträumig zerstört ist. Ich möchte mal auf die Schweiz kommen. Hier müssen wir keine Angst haben vor einem Tsunami, aber Erdbeben sind eben doch nicht so selten oder so unwahrscheinlich, wie man denken könnte. Domenico Giardini, Sie haben vor einigen Jahren mitgemacht an einer Studie, der Pegasus-Studie, wo dann das Resultat doch einigermaßen erstaunlich war in Bezug auf Erdbebenrisiko in der Schweiz. Was waren denn so die, sagen wir mal, die herausstechendsten neuen Erkenntnisse?
Mein Kommentar wäre, dass dort war auch keine Überraschung. Wir müssen immer denken, dass kritische Infrastrukturen wie Staudämme oder Kernanlagen, die wurden vor 40 Jahren schon geplant. Damals, man hatte gedacht, immer, ich selbst oder die Kollegen, dass das Erdbebengefährdung, die Erdbebengefährdung war kleiner, als man heute denkt. Mhm.
So die Atom- also konkret kamen Sie ja zum Ergebnis, dass das Erdbebenrisiko etwa doppelt so hoch ist, als man vorher
Risiko, gemeint hat. Risiko ist anders als Gefährdung. Das heißt, das Risiko muss wirklich mit der lokalen Verletzbarkeit der Infrastrukturen rechnen. Bei uns, das war wirklich die Frage, wie hoch konnte die Erschütterung sein? Mhm. Und man denkt heute, dass die Erschütterung auch durch kleinere Beben, wir reden nicht über Magnitude 9 hier in der Schweiz, wir reden über Magnitude 6, 7, auch solche können Erschütterung erlösen, die sind größer, als man hatte in den 60er Jahren gedacht. Ob das dann ein höheres Risiko für die Kernanlagen ist, das ist eine weitere Frage. Das Pegasus-Studie läuft noch weiter. Es gibt immer Refinement, die wurden gemacht. Und es ist dann in der sogenannte Plant Safety Assessment implementiert, sodass die neuesten Erkenntnisse von der Forschung und Ingenieurwesen sind in das Sicherheitskonzept eingebunden.
Aber man kann sagen, dass oder das war eines der Resultate, dass sozusagen vom gesamten Risikokuchen eines Atomkraftwerks das Erdbebenrisiko eben nicht nur 20% Anteil ausmacht, wie man das früher dachte, sondern 80-85%. Domenico Giardini, erklären Sie mir oder unseren Hörerinnen und Hörern auch, was hatte man denn dazugelernt? Wie kam man auf diese neuen Zahlen?
Wir schätzen viel besser heute als die Vergangenheit, was ist die Variabilität der Grunderschütterung durch ein Erdbeben.
Als Beispiel, das heißt konkret?
Konkret, das heißt, wie kann ein Erdbeben wirklich erschüttern? Damals, wir hatten immer gedacht, gut, eine Magnitude 7 wird ein Wert 2 von Erschütterung geben. Heute, wir sagen, das ist 2, aber vielleicht 3 oder sogar 4 oder 5.
Das heißt,
und als Sicherheit, wir müssen das höchste Niveau nehmen.
Das heißt, zwei Erdbeben, die dieselbe Magnitude haben, können vollkommen unterschiedliche Folgen
haben. Es ist einfach so. Und weshalb, das ist die lokale Grundkonditionen und auch, was passiert wirklich in
Beschaffenheit ist.
Die Bodeneffekte, aber auch die Effekte selbst in der Erdbeben Erde selbst. Und dort kann manchmal ein Prozess passieren, das verursacht viel höhere Erschütterung. Mhm. Und wir haben das gesehen, nicht in Japan, aber in Christchurch in Neuseeland vor 3 Wochen. Ja. Dort die Erschütterungen waren wirklich extrem groß. Und das ist ein Beben, das ist für unsere Kernanlagen extrem wichtig, weil das konnte auch hier passieren. Die Magnitude 9 nicht. Aber eine Magnitude 6,5 mit einer sehr großen Erschütterung, das muss geschützt werden hier in Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter.
Es drängt sich natürlich immer sofort die Frage auf, ja, wie groß ist denn das Risiko hier in der Schweiz? Also das berühmteste Erdbeben in der Schweiz ist jenes von Basel 1356 mit fast 7, einer Magnitude von 7. Ja. Was bedeutet das für die Schweizer AKWs, ihre neuen Erkenntnisse jetzt?
Ah, sie sind alle, die Pegasus-Resultate sind jetzt benutzt. Und es gab schon viele Schutzmaßnahmen, die wurden implementiert, aber sicher die ENSI, das heißt die Nukleare Inspektorat von der Schweiz, ist die richtige Stimme hier zu sagen, wie viel sind implementiert. So, ich würde gerne diese Frage an Herrn Schulz
Also, wenn dieses Basel Erdbeben jetzt nochmal so passiert, um es vereinfacht zu formulieren, rechnen wir nicht mit schwerwiegenden Konsequenzen in unseren Kraftwerken.
Aber jetzt hat man ja gerade in dieser Pegasus-Studie auch herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit eben von mittleren Beben, die eben auch verheerend sein können, dass die eben viel größer ist. Und wie besteht denn hier die Wahrscheinlichkeit zwischen Basel und Wallis, also diesen zwei Gebieten, die am meisten Erdbeben gefährdet sind in der Schweiz und wo eben auch unsere Atomkraftwerke stehen?
Gut, wir machen das summarisch mit. Also wir modellieren natürlich Erdbeben in der sogenannten probabilistischen Sicherheitsanalyse.
Das heißt, dass
das gesamte Spektrum von Erdbeben, von ganz leichten bis ganz, ganz schweren, untersucht wird, also dass das Verhalten der Anlage als Reaktion auf diese Erdbeben. Und dann kommen wir zu sogenannten Kernschadenshäufigkeiten. Und wenn wir mal auf Erdbeben schauen, die liegen also im Bereich von 1 zu 100.000 im Jahr, die Chance, dass wir einen Kernschaden bekommen. Über alles hinweg.
Und was sagt mir das jetzt, wenn ich neben einem AKW oder in der Region eines AKW wohne?
Das heißt, dass Sie aufgrund von Erdbeben eine Chance haben von 1 zu 100.000 ungefähr Größenordnung, dass das Kernkraftwerk einen Kernschaden bekommt aufgrund von Erdbeben.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber wenn der Fall eintritt, ist er eben zu 100% da.
Das ist so, also es gibt kein Nullrisiko. Es gibt ein Restrisiko, das da ist. Das ist unbestritten.
Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat, wo Sie eben für die Sicherheitsanalysen zuständig sind, hat ja im Nachgang zu dieser Pegasus-Studie den AKWs Auflagen gemacht. Also man hat Forderungen, Empfehlungen gemacht, wie man die Atomkraftwerke in der Schweiz nachrüsten kann. Was ist da bereits passiert und was muss noch gemacht werden?
Also es ist so, wir haben nicht erst nach Pegasus das gemacht. Erdbebennachrüstungen in der Schweiz waren schon immer ein Schwerpunkt. Wir haben schon immer schwerpunktmäßig nachgerüstet, um das Erdbebenrisiko für die Anlagen zu vermindern. Also besonders zu erwähnen sind da die Notstandssysteme. Das sind spezielle, separate, gebunkerte Systeme, die wir haben, Sicherheitssysteme, die ausgelegt sind gegen schwere externe Ereignisse, nicht nur Erdbeben, sondern auch Überflutung oder Flugzeugabsturz. Und natürlich, es wurde kontinuierlich und wird auch heute noch kontinuierlich nachgerüstet. Und es gibt eine Reihe von Beispielen, die ich da sagen kann. Wie gesagt, das Notstandssystem war sicherlich der größte Effort, den man gemacht hat. Aber es sind auch Dinge wie Backsteinwände, die man nachgerüstet hat. Man hat Elektroschränke, die Befestigungen überprüft und nachgerüstet. Dieselöltanks, Rohrleitungen, Kommandoräume. Also es ist eine lange Liste und die ist natürlich auch anlagenspezifisch.
Aber man muss doch eigentlich sagen, jetzt diese neuesten Ereignisse, auch diese schweren Beben, die sich gehäuft haben in letzter Zeit, dass die eigentlich diese ganze Rechnung ein bisschen auf den Kopf stellen. Also dass man jetzt quasi nochmal neu rechnen, nochmal neu beurteilen muss.
Nein, ich glaube, wir haben mit Pegasus eine der modernsten Erdbebengefährdungsanalysen der Welt. Meines Wissens gibt es nur in den USA eine vergleichbare Analyse, die gemacht wurde. Also bei der Gefährdungsanalyse, denke ich, stehen wir sehr gut da. Und ja.
Domenico Giardini. Ja, ich stimme damit voll. komplett. Das heißt, das ist die beste Studie, die wir haben sicher in Europa im Moment.
Die braucht keine Überarbeitung.
Das braucht immer Überarbeitung. Das ist eine lebendige Studie, das muss immer überarbeitet. Und die Resultate, die ersten Ereignisse, Resultate, die kommen von Neuseeland und Japan, werden schon heute diskutiert bei dieser Pegasus-Kommission. So, dass wir werden immer etwas erfahren, und wenn diese Resultate etwas neu bringen, das wollen wir immer, die neueste Erkenntnisse.
Christian Küpers, Sie sind Experte für Nukleartechnologie. Was halten Sie denn von solchen Nachrüstungen? Wäre es nicht gerade besser, was Neues zu bauen?
Ja, Nachrüstungen sind natürlich wichtig, wenn man Reaktoren, ältere Reaktoren weiter betreiben will. Es gelingt allerdings in der Praxis dann doch nie tatsächlich einen aktuellen Stand, hundertprozentig, wie er heute gefordert würde, zu erreichen. Es ist natürlich auch eine ökonomische Frage.
Also denn, die Kosten.
Man kann natürlich immer mehr Sicherheit fordern. Das kostet auch immer mehr Geld. Wenn man dann das kompensieren will, dadurch, dass man immer größere Reaktoren baut, dann hat man auch immer mehr radioaktive Stoffe drin, also die... Das ist irgendwie etwas kontraproduktiv. Wenn man sie kleiner baut, ist es wieder unwirtschaftlicher. Letztendlich geht es ja darum, Strom zu erzeugen und eine Methode zu haben, Strom zu erzeugen, die konkurrenzfähig ist gegenüber Alternativen. Und ich denke eben, wenn man die Sicherheit so hoch treiben will, dass sie deutlich höher ist, als sie heute schon ist, dann ist diese Technik einfach nicht konkurrenzfähig mit anderen Möglichkeiten der Stromerzeugung.
Ein Problem ist ja, dass man quasi eben mit Wahrscheinlichkeiten rechnet, dass man Vergleichsdaten hat, gerade in der Schweiz, die sich auf die letzten 1000 Jahre beziehen. Domenico Ciardini, wie sicher kann man da als Erdbebenspezialist dann überhaupt Aussagen machen?
Ja, wir arbeiten nicht nur mit unserer Geschichte, wir arbeiten mit der Geologie, wir arbeiten mit Informationen, die kommen von anderen Ländern. Als Beispiel, wir wissen, dass die Kruste, die Deformation in der Kruste nicht so hoch ist in der Schweiz, vielleicht 1 Millimeter pro Jahr. Im Vergleich mit Japan, dort sind 10 Zentimeter pro Jahr, so ganz andere Deformationen dort.
Aber Bewegungen
der Boden, so wir können dort etwas lernen, das auch für uns wichtig ist. So wir importieren Resultate von überall in der Welt, sodass wir verstehen, was hier passieren könnte.
Christian Küpers, wir haben es gehört, Japan ist ja nicht zum ersten Mal betroffen, beziehungsweise auch die Atomanlagen sind nicht zum ersten Mal betroffen von schweren Erdbeben. Man hatte vor 4 Jahren eins und gemerkt, auch ein Beben von 6,6 oder 6,8 kann schwere Schäden verursachen. Hat Japan was falsch gemacht? Waren die wie vertrauensselig, zu unkritisch gegenüber dieser Technologie? Wenn man so ein bisschen die Chronologie oder die Chronik der Zwischenfälle in Atomanlagen anschaut, ist Japan ja recht prominent vertreten. Also da ist immer mal wieder was passiert.
Ja, ich denke, es ist ja schon beeindruckend, wie ja Frina Giardini auch gesagt hat, wie viele Reaktoren in Japan schon durch Erdbeben so beschädigt wurden, dass sie nicht weiter betrieben werden. Hat man daraus nichts gelernt, aber ich denke, man hat ja Vorkehrungen getroffen, auch in Fukushima, und man hat eben vergessen, dass man neben den Notstrom-Dieselaggregaten auch die Dieselversorgung dafür sicherstellen muss und da eine notwendige Auslegungsmaßnahme übersehen. Also ich würde sagen, es war eben nicht richtig durchdacht.
Jetzt ist zum Beispiel in der Schweiz, Herr Küpers, sind 2 Atomkraftwerke, Mühleberg und Betznau, entsprechen nicht mehr den IAEA-Standards für Neuanlagen. Also es ist eigentlich sozusagen eine Art abgestufte Sicherheit. Was halten Sie davon, dass man sozusagen verschiedene Anforderungen an Atomanlagen stellt? Alt, neu, sicher, weniger sicher?
Die Diskussion über solche Fragen ist in der Schweiz ja ganz ähnlich wie ja in Deutschland. Mhm. Es gibt auf der einen Seite die Behörden, die darauf achten wollen, dass der Stand von Wissenschaft und Technik immer eingehalten wird. Es gibt auf der anderen Seite die Betreiber der Anlagen, die sagen, ja, sie hätten da ja einen Bestandsschutz, sie haben Bewilligungen, sie haben da große Investitionen gemacht und wollen die natürlich nicht aufgeben. Und ja, dann bewegt man sich dann in so einem Spannungsfeld und im Moment kippt es wieder in die eine Richtung, weil etwas passiert ist. Dann haben die Behörden bessere Argumente gegenüber den Betreibern, Forderungen zu stellen. Aber es ist wie in vielen anderen Fällen in der Technik natürlich auch. Es gibt alte Anlagen, es gibt neue Anlagen und niemand sagt ja generell, wenn es etwas Neueres gibt, dann wird alles Alte abgeschafft und nur noch das Neue gebaut. Das macht man weder in der Großindustrie noch im privaten Bereich, nur gibt es eben Technologien, wo damit auch ein gewisses Risiko verbunden ist.
Ralf Schulz, Sie machen ja Sicherheitsanalysen. Ja. Wenn man ein Erdbebenrisiko berechnet, welche Faktoren fließen da ein?
Gut, da müsste ich ein bisschen ausholen.
Ist ja vermutlich ein bisschen mehr als einfach die Erschütterung.
Ja, also vielleicht noch zu meinem Vorredner. Also entscheidend für uns in der Schweiz ist nicht unbedingt der Vergleich mit Neuanlagen. Wir messen die bestehenden schon an Neuanlagen. Aber entscheidend ist ja, ob sie die gesetzlichen Vorgaben, die wir hier haben, einhalten.
Also die Gesetze sind ja das eine und die Sicherheit ist das andere. Also man könnte ja auch
gut,
sagen.
Gut, aber es hängt schon miteinander zusammen.
Aber ja, also vom Frage, Gefahrenstandpunkt her würde ich nicht sagen. Also wenn Sie sagen, da muss es weniger sicher sein, da muss es sicherer sein, das geht irgendwie nicht ganz auf.
Ja gut, ich habe es gesagt, absolute Sicherheit gibt es nicht. Man muss sich da irgendwo Haltepunkte setzen. Was betrachtet man noch als sicher? Was ist akzeptabel und was ist nicht akzeptabel? Und bei einer Neuanlage würden wir natürlich schon auch die Anforderungen höher schrauben. Aber Sie fragten mich eigentlich, glaube ich,
nach den
Faktoren. Eben diese Risikoanalysen werden durchgeführt im Rahmen von einer sogenannten probabilistischen Sicherheitsanalyse für ein Kernkraftwerk. Einfließen tun da verschiedene Parameter. Das wäre zum einen die Gefährdungskurve, die wir aus Pegasus haben. Das Thema haben wir diskutiert. Also die gibt uns quasi wieder, welche Erdbeben welcher Stärke mit welcher Häufigkeit zu erwarten sind. Dann gibt es eine detaillierte Analyse der sogenannten Fragilities, also das ist die Tragfähigkeit wichtiger Komponenten im Kraftwerk. Und dann gibt es ein Modell, das systematisch das Anlagenverhalten abfragt, also das Anlagenverhalten modelliert. Also
das Gebäude?
Nein, das ganze Verhalten, also das auslösende Ereignis ist dann ein Erdbeben, das gibt ein ganzes Spektrum von Erdbeben und dann werden die Sicherheitsfunktionen abgefragt. Die erste wäre die Reaktorschnellabschaltung zum Beispiel. Und die Reaktorschnellabschaltung hat eine gewisse Chance, dieses Erdbeben zu überleben oder halt auch nicht.
Also es ist der reine Mechanismus, dass das Werk noch fähig ist, dich abzuschalten.
Genau. Und dann gibt es weitere Abfragen bis zur letzten Konsequenz, das kann ein Erfolgspfad sein oder das kann ein Kernschadenspfad sein. Also man bildet das gesamte Anlagenverhalten ab, wie es bei diesem Erdbeben zu erwarten ist.
Also das heißt zum Beispiel eben zur Folge, weitergehende Folgen zum Beispiel, man muss jetzt nicht mal von Tsunami sprechen, aber dass die Infrastruktur weiträumig zerstört ist, dass man da eben nicht mehr einfach hinfahren kann. Oder zum Beispiel der menschliche Faktor, dass Menschen in Gefahr geraten, dass sich vielleicht Angestellte weigern, weiterzuarbeiten, wenn es gefährlich ist. Das fließt nicht ein.
Das fließt insofern ein, als dass wir da konservativ sind. Also von solchen Dingen nehmen wir gar keinen Kredit mehr eigentlich.
Das heißt?
Wir schauen auf die Anlage selbst und die ist dann halt ausgefallen. Wir modellieren nicht mehr, ob hinterher irgendein Fahrzeug noch die Anlage erreicht und dort Wasser reinbringt oder ob Hubschrauber zur Verfügung stehen. Das ist außerhalb der Modelle. Das käme in der Realität noch dazu und würde die Erfolgschancen erhöhen. Insofern sind wir da konservativ. Mhm. Es ist zu spekulativ, das Ganze, wir nennen das Accident Management, so abzubilden, wie es dann jetzt in Japan zum Beispiel abläuft.
Trotzdem, Ralf Schulz, Sie tönen sehr zuversichtlich, was Ihr Handwerk angeht.
Ja.
Und trotzdem hat Bundesrätin Doris Leuthardt diese Woche verkündet, dass sämtliche Rahmenbewilligungsgesuche, also die Prüfung dieser Gesuche, mal sistiert werden in der Schweiz. Das betrifft drei Projekte. Und das ist ja auch in Zusammenarbeit mit Ihrem Arbeitgeber, mit dem ENSI geschehen. Warum braucht es denn diese Sistierung überhaupt, wenn alles so sicher ist?
Also ich halte diese Sistierung definitiv für richtig. Wir müssen weil wir uns jetzt nochmal zurücklehnen müssen. Wir müssen Lehren ziehen aus den Ereignissen in Fukushima.
Also das heißt, man muss allenfalls trotzdem korrigieren.
Man muss das jetzt kritisch prüfen. Wir würden es ohnehin prüfen, auch ohne einen direkten Auftrag. Wir tun das ständig, aber es ist sicherlich richtig, jetzt nochmal alles zu hinterfragen, gerade auch, wenn es um Neuanlagen geht.
Es ist eben schon interessant, wenn man so ein bisschen die Fachleute beobachtet, auch oder auch die Politiker in den letzten Jahren. Man sprach ja immer von sicher, aber eigentlich muss man sagen, wer die korrekte Ausdrucksweise ist, nach dem heutigen Stand des Wissens ist es sicher. Domenico Ciardini, Sie haben sehr viel gelernt in Ihrer Wissenschaft. Müsste man nicht einfach Generell einfach immer vom schlimmsten Fall ausgehen.
Ja, aber schlimmsten Fall ist offen sehr schwierig zu beurteilen. Ist das eine Magnitude 9, der schlimmste Fall für die Schweiz? Ja, vielleicht, aber das ist nicht ein Fall, dass wir wirklich rechnen mit damit. Wir würden das nicht berechnen. Oh, wenn das kommt, das wäre sicher eine Überraschung. Was ist der schlimmste Fall für die Schweiz? Ist nicht so einfach zu beurteilen, und damit arbeiten wir viel und viel, und jedes Mal, es gibt eine neue Beben irgendwo, dann wir fragen uns, ist das möglich hier, und was würde dann passieren hier, was lernen wir damit?
Also es ist wirklich Work in Progress. Man kann nicht sagen, wir wissen es jetzt.
Aber nicht nur für die Schweiz. Ja. Jede Erdbeben bringt eine Überraschung.
Aber
das
jetzt
ist
immer
so.
Zum Beispiel konkret gefragt, das Projekt Kaiseraugs, das ja tot ist mittlerweile, das sehr nahe am Oberrheingraben liegt, oder auch das elsässische Kernkraftwerk Fessenheim, das wirklich auch Mängel hat, würde, was das jetzt in der Schweiz liegen würde, würde man das noch bauen heute?
Ah.
Wäre das noch ein ernsthaftes Thema?
Sehen Sie, bei mir, es ist so, dass ich bin nicht gegen oder vor. Mein Mandat und
meine Arbeit.
Nein, aber
angesichts der Erdbebengefährdung.
Ja, aber mein Mandat ist, dass wenn es gibt eine politische Entscheidung, etwas zu bauen, das muss sicher sein. So, wir machen alles, sodass die Parameter, die Sie benutzen für eine neue oder alte Kernanlage, sind die sicherste bei den neueste Erkenntnisse. So, wenn es gibt neue Erkenntnisse, die Parameter müssen hochsteigen, so sie steigen. Ah. Und dann die Tragfähigkeit, die erwähnt wurde von Herrn Schulz, dann das muss auch angepasst werden.
Ralf Schulz, was denken Sie, Stichwort Kaiseraugst, Stichwort Fessenheim, wenn die jetzt geplant wären in der Schweiz, diese Kraftwerke in der Nähe des Oberrheingrabens, würden die heute noch durchkommen bei Ihnen als Gutachter?
Also Sie werden verstehen, dass ich zu einem französischen Kraftwerk nicht so gern Aussagen machen möchte.
Bleiben wir bei Kaiseraugst.
Kaiseraugst kenne ich zu wenig. Nehmen wir doch Mühleberg oder Betzner oder alle bestehenden Anlagen, die wir hier haben. Ich kann schwer sagen, also gut, ich kann sagen, eine neue Anlage wird besser sein als jede der bestehenden, die wir haben, weil wir haben die Chance, jetzt neu anzufangen, aus Erfahrungen zu lernen. Die Anforderungen insgesamt werden steigen. Also wir werden sicherlich kein Kraftwerk nochmal so bauen, wie es gebaut wurde.
Also das heißt, es braucht Überarbeitung.
Bitte, das ist technischer Fortschritt, das ist klar. Eine neue Anlage muss besser sein.
Okay, aber zum Beispiel Mühleberg, das hat Risse im inneren Behälter, das macht einen ja nicht gerade zuversichtlich. Also es gibt wirklich diese Abstufung, Sie sagen, wir würden nicht mehr so bauen und trotzdem lassen wir die Alten dran. Man könnte das jetzt, wie die Angela Merkel das in Deutschland gemacht hat, gerade so ein altes, etwas krümeliges AKW, könnte man zum Beispiel jetzt vom Netz nehmen.
Was in Deutschland gemacht wird momentan, ist aus meiner Sicht ein offensichtlich politischer Entscheid. Wir wissen, die Deutschen sind sehr kernenergiekritisch. Man muss diesen Entscheid aus meiner Sicht respektieren. Aber der hat sicherlich nichts zu tun mit irgendwelchen Erkenntnissen, die jetzt in Japan gewonnen wurden.
Ich möchte Sie alle zum Schluss in der Schlussrunde noch kurz eine Frage stellen, Ralf Schulz, um gerade bei Ihnen auch zu bleiben. Können wir uns denn diesen Work in Progress überhaupt leisten, angesichts dessen, was wir jetzt zum Beispiel sehen, was in Fukushima passiert?
Den Work in Progress, damit meinen Sie also die ständigen Nachrüstungen, ständigen Neuanalysen. Wie gesagt, wir haben gesetzliche Randbedingungen in der Schweiz, solange die eingehalten werden, sagen wir, die Anlagen sind sicher, sie sind nach menschlichem Ermessen auch sicher. Ich glaube ja, dass wir uns diese Art und Weise leisten können, ja.
Also ich sehe, da ist immer die Diskrepanz nach dem Gesetz und quasi Gesetz und Sicherheit stehen sich irgendwie offensichtlich manchmal ein bisschen gegenüber. Domenico Giardini.
Das Gesetz definiert natürlich Sicherheitsstandards.
Ja, genau. Aber die Sicherheit ist eine andere Realität oder die Unsicherheit. Domenico Giardini, Sie waren am Pegasus-Bericht beteiligt, diesem sehr modernen, tiefgründigen Erdbebenbericht in der Schweiz. Würden Sie den heute nach den Erfahrungen der letzten Tage zuspitzen?
Ja, wir werden das genau heute analysieren, ob die neuen Daten etwas neu liefern oder sie waren schon drinnen im Pegasus inklusiv. Ich muss immer erwähnen, dass wir sollten nicht immer denken über Basel oder Wallis. Dort haben wir größere Erdbeben in unserer Geschichte gesehen, mhm. aber Erdbeben in der Magnitude 6 bis 7 sind überall möglich in der Schweiz.
Und eben, wir haben ja gesehen, eben auch in Japan, Sie haben es erwähnt, dass das eben auch große.
Ja, genau. So, wenn wir reden über Risiko für kritische Infrastrukturen, wir übernehmen nicht nur, was in unserer Geschichte mhm. war, aber die Möglichkeit, dass solche Beben passieren, auch sehr nah zu den mhm. kritischen Infrastrukturen. Und das wollen wir schützen.
Mhm. Also, das heißt, Sie haben da eine gewisse Vorsicht so. Christian Küpers, werden wir je ein Sicherheitslevel erleben, das zufriedenstellend ist, das uns eben auch das Gefühl von Sicherheit, nicht nur das Gefühl, sondern effektiv Sicherheit gibt?
Ja, persönlich bin ich da der Überzeugung, ich hatte das vorhin auch schon mal angedeutet, dass bevor man ein solches Sicherheitslevel erreicht, Kernenergie auf jeden Fall so unwirtschaftlich wäre, dass man dann doch auf die Alternativen geht. Und in Deutschland haben wir ja seit vielen Jahren eigentlich immer unverändert, nur in den Details immer wieder anders gestaltet, die Situation, dass man auch offiziell sagt, diese Energie ist eine Übergangsform. Da werden noch Kraftwerke genutzt, die man schon gebaut hat. Aber langfristig will man keine neuen und man will, sobald es geht, aus dieser Technik aussteigen und Alternativen einsetzen. Und ich denke, das ist auch ein durchaus vernünftiger und vertretbarer Weg.
Das heißt, die Sicherheit wird uns irgendwann so viel kosten, dass sich das Ganze gar nicht mehr lohnt. Ich danke Ihnen allen dreien, Domenico Giardini, Ralf Schulz und Christian Küpers, für Ihre Teilnahme an dieser Diskussion.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.